Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Kiarash Hosseinpour. Kian, wie geht's dir?
Grüß dich, Philipp. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Stuttgart, oder nicht nur in Stuttgart, in ganz Deutschland, war am Wochenende zum ersten Mal nicht mehr frühjahrliche, sondern sommerliche Temperaturen. Ich glaube, irgendwo in Baden-Württemberg gab es sogar 30 Grad, ganz knapp drüber, 30,1 Grad. Auf jeden Fall hier so in Stuttgart war es so 27, 28 und das war sehr schön und angenehm.
Ich habe es mitbekommen, weil auf Twitter gepostet wurde, wie die Darstellung der Temperaturen war im Vergleich zu in der Schweiz. Ich glaube, Marc Friedrich hat das gepostet, vielleicht jetzt mal hier eingeblendet, wo man sieht, überall 26 Grad. Ich glaube, das heißeste auf der Grafik waren 29, aber es war komplett rot alles mit ein paar gelben Flecken. Wobei dann in der Schweiz bei ungefähr gleichen Temperaturen alles eher gelb war, was dann vermitteln soll, oh, es ist super, super, super heiß.
Ja.
Wie stehst du eigentlich dazu?
Ich glaube, es ist recht bekannt, wie ich dazu stehe, was, aber auch hier wieder, es zeigt sich ja, ja, meine Meinung ist ja nachher egal, es zeigt sich, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, wo nicht eine bewusste Alarmstimmung verbreitet wird, wie ich Dinge darstelle, ja, sage ich einfach, es ist warm oder, oh, verdammte Scheiße, heute wieder extrem heiß im April, wir verbrennen, ja, also du kannst es natürlich so und so sagen und da hat Anthony Lee, mit dem hatte ich schon mehrere Interviews gemacht, der hat aus dem Frühstücksfernsehen was gezeigt, da gab es drei Moderatoren im Studio und zwei haben sich total gefreut, oh, dieses Wochenende an den See gehen, schön schwimmen, geil, schön warmes Wetter und dann die dritte Person, das war der Meteorologe, der war so, der hat keine Miene verzogen und so und dann die so, hey, freust du dich nicht? Und so, ja, die Konsequenzen. Also er war quasi so, er fand das nicht gut, dass die zwei sich live im Fernsehen darüber gefreut haben, dass es warm ist, sondern sie hätten lieber einen bedrückten Gesichtsausdruck bringen müssen und eben erwähnen, dass die Welt verbrennt.
Gut, da kommen wir auch mit der Überleitung direkt zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es um etwas, was von einigen Personen, wie beispielsweise Elon Musk, als die größte Bedrohung für die Zukunft der Zivilisation genannt wird. Und zwar um den dramatischen Einbruch der Geburtenraten, den wir aktuell global in vielen entwickelten Ländern haben. Und da gibt es zwei Studien, beziehungsweise eine Hauptstudie, die rausgekommen ist, global, die darauf deuten lässt, in welchen Ländern, wann, wie viele Kinder und die neuen Babys, wie viel Prozent ausmachen werden. Das sind schon mal schockierende Daten, aber auch zu Deutschland, denn in Deutschland haben wir aktuell laut den neuesten Daten einen neuen Tiefstand der Geburtenrate wie zuletzt 2009. Und die Kurve, die sieht echt dramatisch aus, der Absturz. Ist jetzt hier auch mal abgeblendet, da sieht man, dass seit ungefähr Mitte 2021, die Geburtenrate in diesem Chart nur eine Richtung kennt und die ist nach unten. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ich meine, das ist ein sehr relevantes Thema, was viele vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben.
Ja, also ich weiß nicht, ob die das, also es wird ja auch in den Mainstream-Medien ganz klar gebracht. Wir können es hier mal, blenden mal zwei Berichte ein von der Welt. Erstens regelrechter Absturz der Geburtenrate, Tiefstand wie zuletzt 2009 von Sabine Menkens. Das ist jetzt Ende März erschienen und dann ein zweiter Bericht, was hinter dem globalen Geburtenabsturz steckt, um dann da auch zu erklären, was sind die Gründe dafür. Ich sehr interessiert heute darüber, das mal zu besprechen mit dir, Kian. Gibt es ja unterschiedlichste Theorien dahinter. Warum plötzlich seit 2021 jetzt die Geburtenrate so massiv runtergeht, ich kann euch gleich schon vorwegnehmen, uns werden diese Gründe hier auch geliefert, sind vielleicht nicht die Gründe, die einige von euch jetzt im Kopf haben, aber sehr interessant und dabei gehen wir dann noch auf ein weiteres Thema, das sehr, sehr relevant ist, das ist ja der doppelte Hammer, wir haben nicht nur einen Geburtenrückgang, die sprechen hier von einem Absturz der Geburtenrate, sondern wir haben dazu ja noch eine starke Übersterblichkeit, auch zufälligerweise seit Ende 2021. Das ist also quasi in Deutschland jetzt, werden immer weniger Kinder geboren und es sterben auch mehr Menschen als im Durchschnittsmedian, daher die Übersterblichkeit. Ja, sehr interessantes Thema, Kian. Du bist, glaube ich, darauf gekommen, ne?
Ich bin darauf gekommen. Ich bin erst darauf gekommen, weil ich die Schlagzeile, das ist jetzt zwei Wochen her, zur großen globalen Lancet-Studie gesehen habe. Und zwar sagt diese Studie aus, das ist vom 21. März 2024, ist jetzt hier auch mal eingeblendet, in 198 von 204 Ländern der Welt wird die Geburtenrate zufolge bis 2100 weniger als 2,1 Kinder pro Frau betragen. Damit schrumpft dort die Bevölkerung. Und dann, jedes zweite Baby wird Ende des Jahrhunderts in Subsahara-Afrika geboren. Und das ist eine Statistik, die kennen die meisten vielleicht noch gar nicht. 2021 bereits kamen 29% aller weltweiten Babys im subsaharischen Afrika auf die Welt. Und dieser Anteil soll bis 2100 sogar auf 54% steigen.
Mhm. Ja, also Subsahara bedeutet Zentralafrika.
Genau, da kann ich ja mal vielleicht einmal auflisten. Die höchsten Geburtenraten zufolge im Jahr 2050 sollen dann bei Niger mit 5,15 Kinder pro Frau, Tschad 4,81 Kinder pro Frau, Somalia 4,3, Mali 4,2 und Südsudan 4,09 liegen. Und die werden auch 2100 weiterhin dieser Studie, den Prognosen nach, das Ranking ganz oben anführen. In 2050 sollen die wenigsten Geburten in Südkorea mit 0,82, Puerto Rico 0,84, Taiwan 0,9, Serbien 1,01 und in der Ukraine 1,01 erwartet.
Interessant. Also ich jetzt noch eine ganz simple Logik folgend ist es, ich denke, das ist nichts Neues, dass je ärmer ein Land, je weniger gebildet die Durchschnittsbevölkerung, dass man sagen würde, okay, dann geht die Kinderquote hoch. Ja? Also wenn ein Land wirklich sehr stark entwickelt ist, sich urbanisiert in großen Städten, wie wenn ich jetzt an Seoul denke, in Südkorea beispielsweise, kann ich das irgendwie so in dieser Logik zusammenrechnen, okay, da geht die Kinderquote immer runter, es wird immer teurer, ja, Teuerungsraten, Inflation werden ja hier auch erwähnt. Es gibt also unterschiedliche benannte Gründe, warum das jetzt so ist. Aber dass beispielsweise Serbien, hätte ich jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wäre jetzt nicht so ein Land gewesen, wo ich sage, da komme ich jetzt drauf, dass die Serben jetzt, keine Ahnung, keine Kinder mehr zeugen oder nicht mehr bekommen, ja, ob sie es nicht zeugen wollen und sie nicht zu bekommen, ist ja auch ein Unterschied. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die wollen trotzdem Kinder haben, aber die Fertilitätsrate geht runter, also die Fruchtbarkeit, es gibt viele Abbrüche, also dass ein Kind während der Schwangerschaft stirbt, eine Fehlgeburt. Auch das hat ja zugenommen. Also es gibt unterschiedliche Gründe. Schauen wir uns das Ganze mal an. Gehen wir mal auf den ersten Bericht, regelrechter Absturz der Geburtenrate. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung meldet einen bemerkenswert starken und sehr plötzlichen Rückgang der Geburtenrate. Immer mehr Paare schieben ihren Kinderwunsch auf. Was steckt hinter der Entwicklung? Es ist eine Nachricht, die selbst die erfahrenen Wissenschaftler des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, BIP, überrascht hat. Die multiplen Krisen, die Europa derzeit erschüttern, haben in den vergangenen beiden Jahren zu einem regelrechten Absturz der Geburtenrate in Deutschland geführt. Bekamen Frauen 2021 im Schnitt noch 1,57 Kinder, waren es im Herbst 2023 nur noch 1,36. Damit fiel die Geburtenrate innerhalb von nur 2 Jahren auf den niedrigsten Stand seit 2009. Und hier sehen wir auch eingeblendet die monatlich Geburtenrate in Deutschland, Trend 2000 bis November 2023. Jetzt muss man mal hier sagen grundsätzlich, dass wir zwar steil abwärts fallen sind, also es müsste hier jetzt schon richtig, wie soll ich sagen, richtiges Reversal geben, um bei einem charttechnischen Gebrauch zu bleiben, aber wir sind so in dem Bereich, wo wir uns so im Jahr, ja, in den Tiefs der Jahre 2002 bis 2006 aufgehalten haben, dann ist das Ding nach oben gegangen. Auch interessant hier, man könnte sagen, so ab 2014 ging das richtig hoch, 2015 dann stark angestiegen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das so? Nun, wir haben viele neue Menschen hier reinbekommen. Ab 2015 ging die große Flüchtlingskrise los, wo Angela Merkel damals gesagt hat, wir nehmen sie alle auf, wir schaffen das. Die meisten Menschen durch unkontrollierte Migration. Und Ob das jetzt einen Grund hat, das lasse ich mal dahingestellt, aber da sind mit Sicherheit Leute da, die aus Ländern kommen, die eben noch eine höhere Geburtenrate haben und daran interessiert sind, Kinder zu bekommen und eben auch vom Staat alimentiert werden, diese zu bekommen. Das wird also gefördert. Und dann haben wir hier in der Corona-Krise ja nochmal diesen Spike gehabt, da ging es nochmal nach oben, da hat man gesagt, dass viele Leute möglicherweise während der Lockdowns, während der Pandemie eben zu Hause geblieben sind, im Endeffekt ein Umfeld hatten, das förderlich war, Kinder zu bekommen, weil man sich mehr gesehen hat, die Familie mehr zusammen war und ja, da eben vielleicht ist es in der Evolution auch ein bisschen bedingt, Kian, wenn schwierige Zeiten kommen, im Tierreich beispielsweise, also wenn beispielsweise schwierige Zeiten auf Tiere zukommen, dann gibt es in manchen Spezies auch so, dann zeugen die viele Nachkommen, um möglich die Art zu erhalten. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob man da einen Vergleich ziehen kann, aber was wir eben sehen können, so zwischendrin, mitten in der, wenn wir das hier, also noch eingeblendet, nochmal den Chart, zwischendrin, mitten zwischen 2020 und 2022, dieser kleine Spike nach oben. Und dann, also jetzt geht's nur noch rapide nach unten. Ja, was hältst du denn davon?
Genau, der Spike, der ging, um genau zu sein, bis Juni 2021. Da waren wir noch bei 1,57 Kinder pro Frau und seitdem jeden Monat kontinuierlich, ab und zu mal seitwärts, aber größtenteils nach unten. Und ich finde es interessant, also erstmal ganz logisch, hast du ja auch davor angesprochen, der Unterschied zwischen einkommensschwachen Regionen auf der Erde, warum dort die Geburtenrate logischerweise höher ist, ist, weil sie auch viel weniger Zugang zu Verhütungsmitteln haben. Also der Trieb, Kinder zu zeugen, Geschlechtsverkehr zu haben, das ist ja ein menschlicher Trieb. Wenn du keine Verhütungsmittel hast, dann hast du auch unabhängig davon, wie da jetzt die wirtschaftlichen Faktoren sind, weil das ist ein Grund, der oft genannt wird und den ich mir persönlich auch vorstellen kann bei uns, warum Leute davon abrücken, neben den ganzen Krisen, die sie haben, Kinder zu haben, weil sie sagen, hey, die Lebensunterhaltskosten für mich selber sind gerade so hoch. Da denke ich ja nachhaltig an ein Kind, jetzt noch ein Kind zusätzlich in die Welt zu setzen, wenn in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren gefühlt alles 30% teurer geworden ist, ohne dass die Löhne stark angestiegen sind, dass man da einfach nicht mehr die Zukunft sieht, so positiv optimistisch, da noch zusätzlich finanziellen Druck für sich selber zu erzeugen. Das ist dann in diesen einkommensschwächeren Ländern tatsächlich etwas, das sie gar nicht vermeiden können, auch wenn sie wirtschaftlich gesehen hohe Lebensunterhaltskosten haben und das nicht decken können, theoretisch, können sie ja nichts dagegen machen, wenn sie gar keinen Zugang zu Verhütungsmitteln haben und es einfach passiert.
Ja, klar. Und hier sehe ich auch nochmal im Weltbericht drin, was ich vorher erwähnt habe. Da gibt es hier auch einen Begriff dafür. Und zwar wird hier geschrieben, Zitat, ich nenne das den Cocooning-Effekt, also von der Cocoon, sagt Bouillard, viele Paare sind in Lockdown enger zusammengerückt und haben den Stellenwert der Familie neu schätzen gelernt. So, also sprich, das ist der Grund, warum es diesen kleinen Spike gab während den ersten Lockdowns, weil, ja, die Menschen aufeinander gehockt sind, mehr oder weniger, ja, muss sich das auch immer vorstellen, wie schlimm das für manche Menschen gewesen sein muss in diesen Lockdowns. Wer nicht viel Platz hat zu Hause, wo man sich auch mal aus dem Weg gehen kann, sondern es gibt ja auch viele Familien, die sind auf engstem Raum, da ist ja auch sehr viel zu häuslicher Gewalt gekommen, weil Menschen sich halt vorher einfach ausweichen konnten. Dann der eine ist zur Arbeit gegangen, man hat sich vielleicht beim Frühstücken, beim Abendessen gesehen und dann saßen sie halt alle aufeinander. So, und das hat eben unter anderem auch dann dazu geführt, dass die Geburtenrate kurzfristig nochmal nach oben gegangen ist. Hier steht aber auch weiter. Dann aber mit dem zweiten harten Lockdown sei dieser Effekt verpufft. Viele Paare hätten ihren Kinderwunsch auch aufgeschoben, um erst einmal die Covid-Impfung abzuwarten. Ja, interessant, was hier aufgeführt wird. Hier werden ja erstmal so Softpoints aufgeführt, wie Fachkräftemangel in den Kitas schreckt Paare ab, dass es also nicht genügend Kita-Plätze gibt, können die Leute gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wer da Erfahrungen hat. Mein Sohnemann, der ist jetzt gerade 6 Monate alt geworden, das ist noch, bei uns ist Kita kein Thema, aber es gibt ja durchaus Paare oder Menschen oder Alleinerziehende, die die Kinder jetzt in einem Alter haben und die Schwierigkeiten haben, dort einen Kita-Platz zu finden, weil wir eben auch in diesem Bereich einen massiven Fachkräftemangel haben, was einer der Gründe ist, sage ich mal, in einer Abwägung vielleicht, wenn es nicht darum geht, ob man Kinder kriegen kann oder nicht, sondern ob man Kinder kriegen möchte oder nicht, ob man das vor sich selbst verantworten kann, wo man vielleicht sagt, Fachkräftemangel, Kitas, was soll ich machen? Ich muss arbeiten, gleichzeitig muss mein Kind ja dann in irgendeine Obhut kommen. Ich sehe die da so nicht gegeben oder ich habe gar nicht die Möglichkeit, dass ich mein Kind in eine Obhut einer Institution wie eine Kita geben kann, weil es zu wenig Plätze gibt. Ich habe da ja schon Stories gehört, dass man teilweise warten muss, bis das Kind 4,5 ist, bis es einen Kita-Platz bekommt. Also das sind mit Sicherheit Gründe und dann gibt es viele andere Gründe noch, dass Leute sagen, nee, ich sehe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr verantworten, heute ein Kind in die Welt zu bringen, weil das Umfeld wird immer schlechter. Der demografische Wandel, dass man in manchen Gegenden sich, ich spreche jetzt von Deutschen, sich sagen, nee, keine Ahnung, der Teil von Nichtdeutschen ist so groß geworden dort, ich will das nicht mehr, es ist zu teuer geworden, es ist zu unsicher geworden. Ich würde sagen, für mich jetzt, wenn du mich fragst, was die Abwägungsgründe sind, ist mit Sicherheit ein großer Teil, dass Menschen durch die Geldentwertung, durch die massiv gestiegenen Kosten in so ziemlich jedem Bereich, sich viele Menschen das einfach nicht mehr leisten können, zu sagen, wie soll ich diese Belastung noch auf mich nehmen, weitere Kinder zu zeugen. Und diese Belastung ist ja nicht für jeden so. Es ist ja durchaus so, dass Menschen, die hierher kommen als Flüchtlinge, dass die teilweise sehr gefördert und alimentiert werden, Kinder zu zeugen und viele Kinder zeugen, während viele Deutsche sagen, Leute, was ist los? Wir sind doch eigentlich die Bevölkerung hier und wie werden wir eigentlich massiv unterstützt und gefördert, um unsere Familien über die Runden zu bringen und auch damit es eine Motivation gibt, eine größere Familie zu zeugen, vielleicht 2, 3 oder 4 Kinder.
Ich sehe das tatsächlich auch ähnlich. Bevor ich aber auf mich eingehe, würde ich gerne hier nochmal die Gründe vorlesen, die Professor Dr. Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, die er hier nennt. Er sagt nämlich, für diesen steilen Einsturz seit Mitte 2021, der Krieg in der Ukraine, die gestiegene Inflation oder auch der fortschreitende Klimawandel haben die Menschen zusätzlich verunsichert. In einer solchen Zeit multipler Krisen setzen viele ihren eigentlich vorhandenen Kinderwunsch nicht um. Das sind zusätzliche Gründe, die er hier nennt. Ich glaube, Inflation ist tatsächlich, bevor du hier schon lachst, bevor du darauf eingehst, Inflation ist tatsächlich einer der Hauptgründe. Ich glaube, es geht aber Hand in Hand. Du hast zum einen Lebensunterhaltskosten, die steigen, Inflation, unsichere Zukunftslage für viele Menschen nach Covid in Sachen Industrie, wo sie arbeiten, Selbstständigkeit, aber dann auch gleichzeitig das Gefühl, und das ist das, was meine persönliche Wahrnehmung ist über meine Freunde, die noch in Deutschland wohnen, dass deine Lebensqualität in Deutschland abfällt immer mehr. Und dieses Gefühl, wenn du das Gefühl hast, die Lebensqualität fällt ab und diese Lebensqualität, die abfällt, die wird dann auch noch teurer für dich, dann ist das kein Umfeld, bei dem du optimistisch bist, nachhaltig, nicht nur finanziell für dich quasi noch mehr Druck zu erzeugen, weil ein Kind auf jeden Fall finanziell gesehen teuer ist, aber eben auch mental. Du denkst daran, in was für ein Umfeld packe ich dieses Kind? Ist das ein positives Umfeld für dieses Kind oder geht das eher negativ in Sachen Erziehung, in Sachen Lebensqualität, Umfeld?
Unterschreibe ich zu 100%, was du da sagst. Also exakt so ist es. Die Stimmung im Land ist ja, wissen wir alle, alles andere als gut oder auch nur Medium, sondern die ist sehr, sehr schlecht und das hat unterschiedlichste Gründe und die Menschen sind pessimistisch und laufen oftmals mit dem gebeugten Haupt durch die Gegend und da ist natürlich der Wunsch, ach komm, lass uns jetzt Kinder zeugen, hurra, ist nicht da. Aber meine Frage an dich, du hattest es ja gerade vorgelesen, diese unterschiedlichen Gründe. Du hast ja gesagt, du hast Freunde auch noch aus Deutschland. Frei raus. Kennst du irgendjemanden deiner Freunde, der dir in einem Gespräch bisher gesagt hat, der Grund, warum ich keine Kinder zeugen möchte, ist der Klimawandel?
Habe ich noch nie gehört. Hast du das gehört, Philipp?
Sorry, wenn ich da kein ernstes Gesicht machen kann. Bitte zeigt mir mal diese Leute, die sagen, der Klimawandel, deswegen zeuge ich keine Kinder. Vielleicht gibt's das. Schreibt das gerne in die Kommentare rein, wenn es das gibt. Dass einer sagt, beim Ukraine-Krieg, was Tod und Verdammnis für uns alle bedeuten kann, wenn sich dieser Konflikt ausweitet. Das habe ich schon oft gehört. Also, dass Menschen einfach sagen, Angst haben, in welche Zukunft rutschen wir hier rein? Es gibt keinen Frieden, es werden immer mehr Waffen geliefert, der Konflikt wird immer weiter angeheizt, es wird immer gefährlicher. Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, spricht davon, dass Deutschland in 3 bis 5 Jahren kriegsfähig werden muss gegen Russland. Man will die Wehrpflicht wieder einführen. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ihr dann wehrpflichtig seid? Ja, was das bedeutet. Dann dürft ihr Wehrpflicht machen, also zur Bundeswehr wieder gehen. Gab's früher auch schon, halte ich per se mal nicht für eine schlechte Sache. Definitiv nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich wurde ausgemustert. Aber das ist, was Disziplin angeht, grundsätzlich Umgang mit der Waffe und so, finde ich nicht für eine schlechte Sache. Aber warum das gemacht werden soll, ja, weil wir wieder kriegstüchtig gemacht werden sollen, das sind Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und ich kenne niemanden, der da irgendwie sagt, ha, super, lass mal ran an die Front, ja. Und das sind Punkte, wo ich schon mit Kunden von uns telefoniert habe, die gesagt haben, Herr Hopf, ich mache mir mit Frauen, meine Frau, der hat einen Sohn, der ist 11, glaube ich, der sagt, 3 bis 5 Jahren, da kommt der ja schon quasi in die Richtung, wenn es da mal wirklich ganz, ganz böse wird, wenn wir denken, ein Zweiter Weltkrieg und so, je weiter vorangeschritten das war, oder jetzt auch in der Ukraine, da nimmt man die Älteren, bei den Jüngeren aktuell ja noch nicht so, weil die sind quasi für die Workspace, also um sie noch anders einzusetzen, aber ganz fortgeschritten in einem Krieg, wenn es nur noch um die Vernichtung geht, das immer weiterzuführen. Damals, wenn wir uns erinnern, Hitlerjugend und so, diese ganzen kleinen Jungs, die waren 15, 16, 17, das sind Kinder gewesen, denen man einen Stahlhelm aufgesetzt hat und dann ran an die Front und dann sind sie elendig verreckt. Und das ist natürlich eine Angst, das haben die Leute nicht vergessen, wo sie definitiv sagen, da fürchte ich mich davor, wie kann ich mit dem Gedanken daran, wie die Großeltern, die damals unter schlimmsten, furchtbarsten Mangelbedingungen unsere Eltern dann großgezogen haben, dass man sich das nicht für die eigene Familie wünscht. Also das Ukraine-Krieg und andere Kriege, dass die Konflikte immer mehr zunehmen, kann ich definitiv als validen Grund sehen.
Ich auch, absolut. Es trägt ja dazu bei, dass dein Gesamtoptimismus einfach gegenüber der Zukunft immer weiter abnimmt und du dir einfach die Gedanken machst, will ich überhaupt in diese pessimistische Zukunftsausschau, die ich habe, noch ein kleines Kind setzen und so aufziehen unter diesen Umständen. Was ich jetzt hier interessant finde, es gibt noch ein paar andere Dinge, die der Herr Bujat hier erwähnt. Er sagt beispielsweise, haben wir auch gerade besprochen, die Kindertagesbetreuung wird häufig nicht mehr als verlässlich erlebt. Das spricht sich herum und das schreckt Paare mit Kinderwunsch auch ab. Wie siehst du das, Philipp? Hast du das Gefühl, Kindertagesbetreuung ist etwas, was dich abschrecken würde?
Also ich kenne mich, da fehlt mir die Erfahrung, aber bauen wir das mal von einer anderen Richtung aus. Was ist, wenn ich so an eine Sache denke, für die Deutschland mal gestanden ist, vom Ausland auch, wo die Leute gesagt haben, das schätzen wir am meisten bei den Deutschen. Meiner Meinung nach ist das Verlässlichkeit. Ja? Pünktlich, Verlässlichkeit. Wir sagen es, wir machen es, wir sitzen nicht in der Siesta. Wir reden nicht, also ich spreche von damals, von Work-Life-Balance, sondern schaffen, schaffen, Häusle bauen, so wie es bei uns Schwaben auch das alte Mantra ist. Ja. Verlässlichkeit. Und wenn wir uns das heute anschauen, nehmen wir die Deutsche Bahn als allerbestes Beispiel, wo die Hälfte der Züge ausfallen, also einfach gar nichts mehr funktioniert, ein einziger Frustbollen ist, der alle Menschen nur zu Ärgernis treibt und ja, so auch ein Sinnbild des Versagens. Und du hörst es dann aus allen unterschiedlichen Bereichen, dass es beispielsweise in den Kindertagesstätten auch die Verlässlichkeit immer mehr fehlt. Ja, wenn ich quasi in Planung gehen muss, ein Kind zu bekommen und ab dem Moment, wo dieses Kind geboren ist, dann gehen eben Schritte in Bewegung. Und ich weiß aber, dass tendenziell ich quasi gar nicht planen kann, ob ich vielleicht einen Elternteil den Job beenden muss. Damit fällt dann ein großer Teil des Einkommens weg, weil man eben nicht mehr in die Kindertagesstätte kommt oder eine Betreuungsstätte bekommt. Oder aber auch, weil viele Leute einfach sagen, nein, ich bin heutzutage ein Fan davon, dass auch die Mutter, die Eltern einen Teil der Beziehung übernimmt und man das nicht in staatliche Institutionen gleich abgibt, das Kind wegstellt und hier kümmert ihr euch darum. Ich will doch selber meine Werte mitgeben, ja, meine Identität, meine Werte, was ich im Leben gelernt habe. Das ist mein Ziel, das an meinen Sohn, meine Kinder weiterzugeben, ja, das selber mitzuerleben, wie die aufwachsen. Und da ist Verlässlichkeit extrem wichtig. Und wenn das eben als unverlässlich empfunden wird, ist das ein weiterer Grund, der die Motivation senkt, Kinder in die Welt setzen zu wollen?
Ich glaube auch. Ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass der Wunsch, von Kinder zu bekommen, weg ist, sondern den haben schon alle noch. Aber man denkt sich eher, okay, man will es aufschieben bis zu einem Zeitpunkt, bei dem man eher optimistisch der Zukunft gegenüber getrimmt ist. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
Richtig.
Und ich bin 24. Ich bin noch,
ganz richtig, sehe ich auch so.
Ich bin noch sehr jung. Ich muss sagen, eine Sache, die du gerade erwähnt hast, das ist auf jeden Fall ein Grund in entwickelten Ländern, warum es zum einen später dazu kommt, insbesondere bei Frauen, wann die Zeit der Familiengründung ist. Das ist Karriereambition und auch höhere Bildung. Wenn du erst in die Universität gehen musst, lange Ausbildungszeiten hast, einen späteren Einstieg ins Berufsleben hast und dann dementsprechend auch viel später deine Familie gründen kannst, weil du dann erst ausgezogen bist, einen Partner gefunden hast, dich mit dem zurechtgefunden hast, dann streckt sich das Ganze natürlich. Aber ich frage mich, ob das nicht, wir haben ja gerade die Statistik angeschaut, 2001 bis 2006 oder 2007 in ähnlichem Ausmaß so war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt plötzlich in den letzten 2,5 Jahren, 3 Jahren die Karriereambitionen explodiert sind und alle höhere Bildung haben wollen und sich deshalb die Geburtenraten reduziert haben.
Absolut. Deswegen haben wir vielleicht möglicherweise den echten Grund oder einer der Gründe noch gar nicht besprochen. Lesen wir doch mal hier vor. Ich finde das sehr interessant, wie hier argumentiert wird. Das finde ich sehr interessant, auch aus dem aktuellen Bericht hier der Welt. Das betont auch Leni Brehmeier, familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag. Zitat: Unser Ziel ist es, dass Frauen sich nicht zwischen Kindern, Selbstständigkeit oder Beruf und Karriere entscheiden müssen, sondern eine echte Wahlmöglichkeit haben. Das finde ich per se mal gut. So Brehmeier. Zentral sei die faire Verteilung privater Sorge- und Erwerbsarbeit. Konkret nannte Brehmeier unter anderem die geplante 2-wöchige bezahlte Freistellung für den Partner oder die Partnerin nach der Geburt. Ein Projekt, das zuletzt allerdings ins Stocken geraten war. Jetzt wird's interessant. Angesichts der demografischen Entwicklung und der Herausforderungen für die Sozialsysteme habe die Ampel in der Migrationspolitik mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz das richtige Signal gesetzt, so Brehmeier. Zitat: Rechtspopulistische Rufe nach mehr deutschen Kindern und einem Rollback in der Frauen- und Familienpolitik sind unerträglich. Diesen stellen wir uns vehement entgegen. Liebe Frau Brehmeier, wenn ich das gerade richtig verstehe, dann ist es unerträglich, dass es in Deutschland Menschen gibt, die fordern, dass wieder mehr deutsche Kinder gezeugt werden. Das ist unerträglich. Ich finde es unerträglich, so einen Hass und Verachtung auf die eigene Bevölkerung zu haben, dass es unerträglich scheint zu fordern, dass in Italien italienische Kinder gezeugt werden, in Spanien spanische Kinder gezeugt werden oder in Deutschland deutsche Kinder gezeugt werden. Nur ist es dort völlig normal, dass man das sagt. Und hier gilt es in manchen politischen Kreisen als unerträglich und rechtspopulistisch. Was ist daran rechtspopulistisch, zu wollen, dass wieder mehr deutsche Familien die Möglichkeiten, den Wunsch und Wille haben, die finanzielle Ausstattung dazu, mehr Kinder zu zeugen? Das ist für mich diese offen zur Schau gestellte Verachtung, nenne ich das mal so, gegen die eigene Bevölkerung. Ich kann es nicht begreifen, wie sowas überhaupt sagbar ist in diesem Land und dass man das auch als rechtspopulistisch bezeichnet. Das hat null mit einer politischen Meinung zu tun. Ist doch völlig normal, dass sich eine Bevölkerung, also der Stamm der Bevölkerung, die Bio-Menschen, also in dem Falle die Bio-Deutschen, selbst auch weiterhin erhalten wollen. Also wie kann man auf die Idee kommen, dass sowas unerträglich sei? Das wollte ich hier nur mal gesagt haben.
Interessant, dazu mal eine zweite Stimme, und zwar familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion Silvia Breer, also von der CDU. Die sagt nämlich, der Absturz verdeutlicht aber auch, dass das Vertrauen der Familien in die Politik massiv verloren gegangen ist. Die Ampel schafft es mit ihrer undurchdachten und ideologisch geprägten Gesellschaftspolitik nicht, den Familien Vertrauen zurückzugeben. So würden wichtige familienpolitische Maßnahmen wie die Investitionshilfen für den Ausbau von Kita-Plätzen einfach angekündigt. Große Reformprojekte wie die Ganztagsbetreuung im Grundschulalter dauerten ewig, beklagte Breer. Was wir brauchen, ist eine pragmatische und bedarfsgerechte Familienpolitik. Nur mit einer verlässlichen Familienpolitik schaffen wir es, die Geburtenrate wieder zu steigern. Also sie kritisiert die Familienpolitik der aktuellen Bundesregierung. Wohlgemerkt, man sitzt in der Opposition, das macht man dann natürlich. Ob man das dann umsetzt, ist dann wieder die andere Frage, wenn man an die Macht kommt. Aber lass uns da doch zu den Gründen mal jetzt auf den zweiten Artikel eingehen von der Welt. was hinter dem globalen.
Ich würde gerne noch einen Punkt gerne sagen und da deine Meinung dazu. Weil ich habe das schon oft diskutiert mit anderen Menschen und ich reg mich da immer auf, wenn es so heißt, ja, wir Deutschen wollen halt keine Kinder mehr zeugen und so und deswegen müssen wir jetzt halt aus anderen Ländern massenweise Leute reinholen und ja, okay. Ich sage, das ist kompletter Bullshit. Das ist meine persönliche Meinung, meine Empfindung, die ich jetzt äußere. Ich bin der Meinung, hier werden ja verschiedene Gründe genannt, warum Leute sich bewusst entscheiden, ja, und hier wurde es ja auch gerade erwähnt, ein Misstrauen und eine Unzufriedenheit der Regierung gegenüber, sich bewusst entscheiden, keine Kinder zu bekommen, weil sie es im Zweifelsfall gar nicht können. Sie können es sich nicht leisten. Also ist es doch im Umkehrschluss genauso möglich, dass der Staat, wenn er daran interessiert wäre und es nicht für unerträglich halten würde, dass Deutsche wieder deutsche Kinder zeugen, wenn er also interessiert daran wäre, dass wir unsere eigene Bevölkerung, ja, dass wir die wieder anheben und mehr Kinder gezeugt werden, dass er dann Anreize schafft, dass das geschieht. Und mir kann kein Mensch erzählen, dass wenn ich schauen würde, dass erstens mal die deutsche Mutter einen Stellenwert wieder bekommt, der angehoben wird, dass man sagt, du kannst stolz darauf sein, Mutter zu sein. Es kann auch ganz klar dein einziges Lebensziel zu sein, dass du eine möglichst gute Mutter bist. Ja, wenn eine Frau sagt, ich will eine gute Mutter sein, es ist eine Schande, dass man sich heutzutage als Frau schämen muss dafür oder dass manche es tun, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist eines der wunderbarsten Sachen zu sagen, ich will eine gute Mutter für mein Kind sein und jeder Staat sollte interessiert daran sein, dass es möglichst viele Mütter gibt, die so etwas sagen, die sagen, ich will mein Kind geistig, körperlich stark aufziehen, damit es dann auch für den Staat in Zukunft eine prosperierende Zukunft bringen kann. Denn das ist das Humankapital unseres Landes, unsere Kinder in Zukunft, dass die gut aufgezogen werden, dass sie ein starkes Selbstbewusstsein haben, dass die einen Willen haben, erfolgreich zu werden, damit dieser Karren, unser Land, wieder aus dem Dreck gezogen werden kann. So, und deswegen bin ich absolut, wer mir erzählen will, dass die Leute haben halt einfach keinen Bock mehr, die Deutschen wollen keine Kinder mehr zeugen. Nein, wenn man Anreize setzen würde und nicht die Multimilliarden in die ganze Welt hinaus verteilen, sondern man würde wirklich Gelder zahlen für jedes Kind, 1500 Euro. Ja, also den Stellenwert der Mutter heben, den Stellenwert der Familie wieder anheben, wirklich unterstützen, Umfelder schaffen, dass eben die Kita-Plätze da sind, dass man wirkliche Anstrengungen da reinsetzt, dass die Kita-Plätze da sind, dass die Schulen wieder in einen hervorragenden Zustand kommen, dass die Gewaltkriminalität, die explodiert in unseren Schulen, dass die rapide gesenkt wird, ja, dass also wieder Frieden herrscht und ein Lernumfeld, dann bin ich absolut überzeugt, dass viel, viel mehr Familien überzeugt wären, erstens mal wieder Kinder zu bekommen und wenn es geht, dann auch 2, 3 oder 4 Kinder zu bekommen.
Ich sehe das absolut genauso. Ich habe jetzt deine Frage nicht ganz verstanden. Du hattest eine Frage, oder?
Ach so, sorry, das war jetzt nur ein Rant. Meine Frage war, ob du das nicht auch so siehst, dieses Argument, dass einfach manche sagen, ja, die Deutschen wollen halt einfach keine Kinder mehr zu bekommen. Die sind zu bequem geworden oder so.
Also ich glaube, klar, man sollte da Incentivierung schaffen. Ich glaube, das beste und größte Incentive ist, wenn man wirtschaftlich gut gestellt ist, einen optimistischen Ausblick in das Land hat, in Sachen, was du genannt hast, Sicherheit, Umfeld, Schulen, Kitas und so weiter. Und ich meine, wir haben ja in der Statistik gesehen, seit ungefähr 2010 ist das ja dann erstmal die letzten dann 6 Jahre angestiegen, auch wieder auf 1,6, dann seitwärts, kurz bei Covid angestiegen, aber dann drastisch runtergegangen. Da merkt man schon, okay, was ist da passiert? Wir hatten multiple Krisen, Politik. Ich glaube nicht tatsächlich, dass jetzt in den letzten 3 Jahren sehr, sehr stark das Frauenbild in Sachen, es wird nicht incentiviert, eine Mutter zu sein, zurückgegangen ist. Ich glaube eher, dass einfach die ganzen Umstände, die ganzen Krisen dazu beigetragen haben, dass sich viele Familien sagen, okay, wir warten eher ab. Aber ich sehe es genauso wie du. Eine gute Mutter zu sein, ist unglaublich wichtig. Es ist genauso nobel und achtenswert, wie eine selbstständige Frau zu sein, die Karriere macht. Und unglaublich wichtig. Ich würde da gar nicht überhaupt irgendwie entweder oder sehen, sondern beides ist unglaublich wichtig und das sollte man auch hervorheben. Und ich glaube, das sehen aber viele Frauen auch so mittlerweile wieder. Ich habe das Gefühl, vor allem jetzt in den letzten 6 Monaten, im letzten Jahr, 1,5 Jahren, ist da so ein Push zurück in die Richtung. Kommt drauf an, wo. Aber in Berlin scheinbar nicht. Da haben wir nämlich noch mehr Einsturz gehabt, was die Geburtenrate anging, wie in anderen Orten in Deutschland. Da ist es ganz dramatisch.
Da bin ich ganz traurig.
Auch die Frage, was da zu dieser Ablenkung in Anführungsstrichen führt, dass die Leute gar nicht sagen, ey, vielleicht ist es dort noch weniger trendy, eine Mutter zu sein, weil einfach aktuell alle sagen, nee, du solltest lieber, weiß ich nicht, feiern gehen, Party machen, selbstständig sein. Wer weiß.
Ja, wer weiß. Guck mal, es wird ja oftmals dieses Feminismus-Thema, ich finde, der gesunde, gute Feminismus sollte doch eigentlich sagen, die Mutter erstens, meiner Meinung nach, ich wäre absolut dafür, wenn Mütter ein eigenes Gehalt bekommen und zwar gut bezahlt werden dafür, dass sie die Kinder erziehen. Also vom Staat ein eigenes Gehalt, wenn eine Mutter sagt, ich ziehe mein Kind auf, ja, ich bin zu Hause, der Mann arbeitet, die Frau ist zu Hause, wer sich dafür entscheidet, wohlgemerkt, ja, dass diese Frau ein sehr gutes Gehalt bekommt, weil wer mal selbst in einer Familie ist und das selbst mitbekommen hat, wie ich das jetzt mitbekommen habe, was für ein unglaublicher Aufwand, für eine Kraft es kostet, für eine Mutter, für dieses Kind da zu sein. Hey, das ist, wenn ich das mal nur einen Tag machen müsste, ich würde es wahrscheinlich gar nicht durchstehen. Ne? Ich hätte einen Nervenzusammenbruch davor, weil das einfach so viel Kraft kostet, Aufmerksamkeit diesem Kind zu schenken, immer ruhig bleiben zu können und so weiter. Und das müsste honoriert werden. Wenn man das honorieren würde, dann garantiere ich dir, das ist keine Raketenwissenschaft, dann würden sich viel mehr Leute sofort entscheiden dazu, das zu machen und zu sagen, okay, ich kann es wieder, ich will es wieder, ich lebe in einem positiven Umfeld, um eine Familie zu bekommen.
Absolut, ich meine, es schließt ja auch nicht die Meinungsfreiheit oder die Auswahlmöglichkeit der Mutter dann aus. Sie kann sich ja dann trotzdem auch dagegen entscheiden, sagen, ich will Karriere machen. Das sollte natürlich immer offen stehen und jede Frau sollte natürlich das machen, was sie möchte, ob sie keine Kinder haben möchte oder nicht.
Es ist halt heutzutage eine Entweder-Oder-Entscheidung.
Genau, gerade. Das verstehe also, so ich nicht, warum man entweder das als Entweder-Oder betrachten kind. Muss. Ich kann nachvollziehen, dass es natürlich deutlich schwieriger ist, wenn du als Frau unbedingt selber Karriere machen möchtest, dann gleichzeitig noch vollumfänglich eine Mutter zu sein, wenn der Mann vielleicht sogar auch Vollzeit beruflich arbeitet und wenn das alles dann auch noch notwendig ist, damit man sich überhaupt den normalen Lebensstandard leisten kann, dann ist es natürlich unglaublich schwer. Aber da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Da sind wir wieder bei, okay, was, vielleicht ist es gar nicht so, dass die Frauen unbedingt alle Karriere machen wollen, sondern vielleicht ist es einfach wirtschaftlich so gesehen, dass ihnen nichts anderes bleibt, als dass beide Eltern Vollzeit arbeiten müssen, um ihren Lebensstandard zu halten oder vielleicht dann noch für ein Kind zusätzlich zu sorgen und dementsprechend gar nicht Zeit haben, das so umzusetzen.
Ja, es ist interessant und du hast ja vorher Elon Musk erwähnt, der hat ja, ich weiß nicht, wie viele Kinder der hat, 8 oder 9 oder sowas, 6, also mehr als 5 Kinder auf jeden Fall. Und der hatte das ja einmal in einem Interview oder wahrscheinlich in mehreren Interviews gesagt, dass es eben nicht die Überbevölkerung ist, sondern dass es ein rapider Abfall der Weltbevölkerung ein Problem wird. Was ich sehr interessant finde, und das ist ja auch an sich das, was wir jetzt gerade sehen. Also wenn wir es jetzt mal nur auf Deutschland, da kenne ich die Zahlen, ich habe nicht eine weltweite, also ich weiß nicht, wie es weltweit ist mit der Übersterblichkeit. In Deutschland ist aber eine starke Übersterblichkeit jetzt gerade wieder. Das heißt also, mehr Leute sterben, just ungefähr um den Zeitpunkt herum, wo auch die Geburtenraten runtergekommen sind. Das können wir uns gerade mal anschauen. Da gibt es eine tolle Seite, da könnt ihr übrigens auch Fragen an die Bundesregierung stellen. Und die heißt fragdenstaat.de. Ja? Da macht ihr eine Anfrage, das wird dann mit einem Datum versehen und dann antwortet die jeweilige Behörde, an die ihr das gestellt habt. Und hier gab es eine Anfrage, Übersterblichkeit 2023. Seit dem Jahr 2021 gibt es in Deutschland eine hohe Übersterblichkeit. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2023 weiter fort. So starben allein im Januar 2023 fast 100.000 Menschen. Begründet wird diese Übersterblichkeit mit einer frühen Grippewelle. Meine Frage ist nun, welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um die Menschen vor dieser scheinbaren Grippewelle zu schützen? Es sterben so viele Menschen in Deutschland wie selten. Müsste aus diesem Grund nicht alle Maßnahmen weiter gelten? Also sprich, der Grund, warum man damals ja diese ganzen Pandemieregeln und Einschränkungen eingeführt hat, war, weil man gesagt hat, man muss die Leute schützen und jetzt sind die weg, obwohl die Übersterblichkeit nach wie vor hoch ist. Also müssten doch eigentlich diese ganzen Regeln weiterhin gelten, wenn man wirklich daran interessiert wäre, wie vorgegeben wird, die Bevölkerung zu schützen. Und die Bundesregierung hat dann am 30.06.2023 geantwortet, und zwar aus dem Bundesministerium für Gesundheit. Ich nehme Bezug auf Ihren untenstehenden Antrag. Das Bundesministerium für Gesundheit und die nachgeordnete Bundesbehörde, das Robert-Koch-Institut, RKI, beschäftigt sich im Rahmen der Mortalitäts-Surveillance, also der Sterbeüberwachung, fortlaufend mit der Thematik. Ausführliche Analysen zu den Ursachen der Übersterblichkeit werden derzeit durchgeführt. Also man analysiert aktuell. Einige Gründe sind bereits bekannt aus dem Jahr 2022. Erstens hat die Corona-Pandemie auch im Jahr 2022 zu zusätzlichen Todesfällen geführt. Zweitens führte die starke Influenza-Welle von Mitte November bis zum Ende des Jahres 2022 ebenfalls zu einer deutlichen Übersterblichkeit. Und drittens altert die Gesellschaft in Deutschland, sodass bei etwa konstanter Gesamtbevölkerung die Altersgruppe der über 80-Jährigen einen größeren Anteil einnimmt. Dies führt zu einer steigenden Anzahl von Todesfällen, ohne dass sich die altersspezifische Sterberate ändert. Weitere erklärende Faktoren und so weiter, Sterblichkeit, Covid-19-Pandemie und so weiter. Also, wenn ich jetzt mal ganz kurz erwähnen darf, der große Elefant im Raum, den hier keiner anspricht, ist, dass die ganzen Schwurbler doch von Anfang an gesagt haben, dass die Impfung, weil sie so massive Nebenwirkungen hat, was von der Politik immer gesagt wurde, sie hätte gar keine Nebenwirkungen, ja, nehmen wir beispielsweise Herrn Lauterbach, der das mehrmals im Fernsehen gesagt hat, dass dadurch die Übersterblichkeitsrate nach oben gehen wird. Ob das der Fall ist, who knows? Und es wurde auch von Anfang an gesagt, von einem beispielsweise einem Professor Bhakti, der massiv diffamiert wurde, fertig gemacht wurde, dafür, dass er von Anfang an gewarnt hat, dass er gesagt hat, die Fertilitätsraten der Menschen, also die Fruchtbarkeitsraten der Menschen, werden durch die Impfung massiv eingeschränkt werden. Einer der Gründe, das ist die Verschwörungstheorie, dass er gesagt hat, dass dadurch die Geburtenrate gesenkt wird. Und auch hier, komischerweise, in der Pandemie fängt es an, dass die Geburtenrate jetzt massiv nach unten geht. Und ich finde, es sollte doch hier wenigstens in diesen Berichten, um das ausgewogen zu machen, doch hier erwähnt werden, dass es durchaus einige Leute gaben, die das als Grund angeführt haben, gesagt haben, wenn die Massenimpfungen durchgeführt werden, dann werden die Geburtenraten massiv nach unten gehen, weil immer weniger Menschen fruchtbar sind. Und man könnte ja hier auch sagen, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist alles nur völliger Blödsinn und. Aber es wird hier nicht mal erwähnt. Das finde ich schon komisch. Auch in den Kommentaren unten drunter bei Welt schreiben mehrere Leute, warum adressiert ihr nicht den Elefanten im Raum? Diesen einen Grund, über den keiner redet.
Das finde ich interessant. Aber da wurde jetzt die Parallele auch nicht ausgeführt. Du sagst, es wurde gar nicht erwähnt, ob denn da wirklich Fruchtbarkeit
in keinem der Berichte
von Frauen nach unten geht. Das heißt, die Frauen versuchen es, aber es klappt nicht.
Genau, so ist es. Und was hier erwähnt wird, ist, dass grundsätzlich, hier werden so, es wird quasi so aufgebaut, ja, seit vielen Jahrzehnten sinkt die Spermienanzahl beim Mann, ja, auch der Testosterongehalt sinkt immer weiter und es ist halt, ja, so ist es jetzt halt aktuell, Pech gehabt, so nach dem Motto, ja, also es sind äußere Gründe, aber ich finde das, warum spricht man darüber nicht, ja, ich meine, das ist doch wohl. Es gab hier viele, viele Leute, die das ganz klar gesagt haben und gesagt haben, Freunde, Vorsicht, wenn ihr das macht. Das wird einer der Outcomes sein. Mehr Menschen werden sterben. Wir haben eine Übersterblichkeit, faktisch nicht wegzureden. Und es wird weniger Menschen geben, die danach noch Kinder zeugen können, weil die Fruchtbarkeit nach unten geht. Und wir haben jetzt, wenn man ich möchte noch mal ganz kurz den Chart hier einblenden, ja, dass man sich das mal ganz genau anschaut. Ist das nicht etwa erwähnenswert, ja, wenn wir uns das hier anschauen, monatliche Geburtenrate in Deutschland, dass just mitten in der Pandemie die Geburtenrate jetzt massiv nach unten geht? Jetzt kann man ja gerne sagen nachher, nee, das ist nicht so oder, na, aber es sei doch wohl erwähnenswert, dass es genau in diesem Zeitpunkt ist und jetzt die Geburtenrate massiv nach unten droppt. Ja, aber
genau, aber wohl bemerkt, wir haben jetzt hier keine Statistik dazu, ob da die Korrelation deswegen genau passiert. Philipp hat jetzt nur erwähnt, dass er das als bemerkenswert empfindet. Ob das wirklich der Fall ist, dass dadurch jetzt die Fruchtbarkeit abgefallen ist, die Frauen versuchen und deswegen keine Kinder kriegen, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Es gibt auf jeden Fall aber einen Faktor, der Einfluss darauf hat, was die Fruchtbarkeit angeht, ist nämlich das Alter der Frau. Da ist nämlich, das steht in dem Weltartikel im zweiten, und zwar, was hinter dem globalen Geburtenabsturz steckt. Da wird nämlich davon gesprochen, dass das Durchschnittsalter beim ersten Kind in Deutschland bei 30,2 Jahren ist. Und damit ist eine Frau medizinisch gesehen bereits eine Spätgebärende. Und das Problem der späten Mutterschaft, das Gesundheitsrisiko steigt und auch die Gefahr, dass es gar nicht mehr klappt, nur weil Frauen auch mit 41 noch schwanger werden können. In Deutschland waren es 12.000 Mütter dieses Alters im Jahr 2022 gibt es keine Garantie, dass es immer gelingt. In den Kinderwunschkliniken spielen sich regelmäßig Dramen ab. Jetzt ist die Frage, wenn das 12.000 Mütter in 2022 war, wie viel es dann in 23 und jetzt in 24 sein werden. Aber es hat auf jeden Fall auch etwas damit zu tun, dass die Frauen eben wegen Bildung und Beruf und Karriere das weiter aufschieben und dann in ein Alter kommen, wo dann das Ganze einfach schwieriger ist umzusetzen.
Ja, deswegen, ich sagte, es sind mannigfaltige Gründe, das kann man nicht auf eines abwälzen. Und das macht es vielleicht dann auch schwieriger, um sich da durchzuforsten. Es hat einfach unterschiedlichste Gründe. Es könnte Gründe haben, solange das nicht abschließend untersucht ist, auf die Fruchtbarkeit von Mann und Frau seit der Pandemie. Das muss erwähnt werden, meiner Meinung nach. Das zu verschweigen ist, ja, zeigt nur wieder, warum es verschwiegen wird. Weil es eben unterschiedlichste Dinge sind. Es ist die Übersterblichkeit, es ist der Einsturz der Geburtenrate und dann natürlich auch, das bin ich ganz klar dahinter, dass immer weniger Menschen motiviert sind, Kinder zu bekommen, weil sie Angst haben um die Zukunft dieses Landes, ja, weil sie sich nicht gefördert fühlen, weil sie sagen einfach, ich kann es nicht mehr, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich habe Zukunftsängste und das ist doch das, wenn ich ein Land nach vorne bringen möchte, dann muss ich ihm wieder Optimismus injizieren, ja. Ich muss den Menschen wieder aufheben. Ich muss ihnen wieder eine Perspektive für die Zukunft geben. Ich muss sie unterstützen. Ich muss ihnen zeigen, dass ihre Steuergelder von ihrem hart erarbeiteten Geld, ja, wo der in Deutschland der Mensch die Hälfte seiner Zeit für den Staat arbeitet, dass damit nicht Fahrradwege in Peru finanziert werden, sondern beispielsweise, dass in schnellstmöglichem Tempo wieder neue Kita-Plätze erbaut werden, dass unser Sozialsystem besser funktioniert, damit Menschen wieder Anreiz haben, dass die Teuerungsraten gesenkt werden, dass die Wirtschaft wieder in Bewegung kommt, dass Leute sich sagen, ja, jetzt habe ich wieder ein gutes Gefühl dabei, ich traue es mir zu, ich kann es mir leisten, ich werde staatlich unterstützt und das sind Menschen, so dieses Gefühl der Fairness, es kommt wieder Fairness rein, es ist nicht nur, man schüttelt nicht nur bei jeder Entscheidung, die aus der Bundesregierung rauskommt, den ungläubig den Kopf, sondern man sagt, ja, okay, das macht wirklich Sinn, das sind gute Entscheidungen, die hier getroffen worden sind. Und das fehlt total und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, der hier mit einfließt und der diese ganze Sache noch beschleunigt.
Genau, noch ein letzter Grund, der hier auch im Weltartikel genannt wird, du hast es auch kurz erwähnt, bei Männern sinkt die durchschnittliche Spermienkonzentration in den letzten 50 Jahren um rund 50%. Das ist schon auch, würde ich sagen, ein hohes Ausmaß, aber ich glaube auch persönlich, so wie du es gesagt hast, ich glaube, es liegt eher am Optimismus, an der Haltung gegenüber der Zukunft. Man hat jetzt nicht mehr diese Sorglosigkeit von wegen Nachwuchs, Kinder, man schafft es schon irgendwie, alles ist gut, die Welt ist im Frieden. Wobei man da aber auch sagen muss, in Vergangenheit, in den letzten 100 Jahren, auch als die Geburtenraten höher waren, gab es schon auch viele Kriege. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht der einzige Grund. Da gibt es viele Gründe, die zusammenprallen, kann man so jetzt nicht eindeutig sagen. Aber interessant, 50 Jahren, 50% weniger Spermienkonzentration bei Männern.
Absolut. Es wäre interessant zu wissen, ob das beispielsweise dann in den subsahara-afrikanischen Ländern genauso ist, weil ein Land, das ja vorher nicht erwähnt wurde, in Nigeria. Nigeria hat meines Wissens nach aktuell den stärksten Bevölkerungswachstum innerhalb Afrikas, der ganz rapide ist. Und wir sehen ja, es gibt Länder, wo einmal der Wille da ist und das ist eben keine Frage des Geldes. Ja. Auch hier, das ist wieder eine Erfindungssache. Diese Leute sind ja nicht reicher als wir und sagen sich deshalb, ich zeuge eine Familie. Das sind andere, ein anderes Leben, andere Lebenserwartungen, andere Vorstellungen. Warum diese Menschen mehr Kinder bekommen. Das wäre mal interessant, wenn sich da einer besser auskennt, das in die Kommentare gerne mal reinzuschreiben. Warum ist es so, dass in Afrika, obwohl diese Leute mit sehr wenig nur klarkommen müssen, obwohl das noch nicht voll entwickelte Staaten sind, dass sie dann 4, 5, 6, 7, 8 Kinder bekommen? Ist es vielleicht deswegen, weil diese Strukturen so sind, dass die Kinder nachher wiederum, das ist ja ein anderer, wie die Rente bei uns, dass die Menschen arbeiten, um die nächste Generation, die Rente für die nächste Generation zu erwirtschaften, dass es in Afrika vielleicht so ist, dass da eine Familienstruktur ist, dass die Kinder nachher die Eltern unterstützen, wenn die irgendwann mal alt sind und dass man deshalb ein paar Kinder haben möchte, um ja, ich sag mal, mehr Unterstützung zu bekommen. Was sind da die Gründe dafür?
Ja, das würde mich auch interessieren. Das klingt auf jeden Fall logisch, dass du sagst, okay, das Umfeld ist gefährlicher in Sachen nachhaltig, ist keine Rente. Die Kinder, die sind dann da, die kümmern sich um mich, die lieben mich, die werden sich darum kümmern, dass es mir dann auch, wenn ich 60 bin, gut geht. Aber wer weiß, das ist auch nur eine These. Mhm. Interessantes Thema, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Leute, lasst uns mal eure Meinung in den Kommentaren wissen, ob es da irgendwelche Parallelen gibt, ob es da irgendwelche Dimensionen gibt zu dem Thema, die wir noch nicht betrachtet haben. Oder vielleicht, wenn ihr wilde Theorien habt, lasst sie uns gerne auch wissen. Wir lesen es gerne. Und ja, das war's von der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.